Ja, wir wollen fortfahren mit dem Text in Philipper 3, Vers 12 bis 16. Letzte Woche hat ja der Günther ein paar Verse vorher dazu die Predigt gehalten. Und heute mache ich weiter. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückschauen auf das, was der Günther so uns vor Augen gestellt hat. Und noch mal diese Stelle so, oder diese Verse noch mal so uns vor Augen halten. Der Paulus schreibt ja hier von seiner fleischlichen und von seiner geistlichen Karriere. Und in Vers 3 bis 6 sehen wir das so ein bisschen, wie er das so beschreibt, was er alles war unter den Israeliten, unter den Juden. Und wie er dann ab Vers 7 umschwenkt und sagt, das, was ihm früher Gewinn war, das ist ihm jetzt alles Schaden. Und er spricht jetzt von, er spricht erst von dieser eigenen Gerechtigkeit aus dem Gesetz, die er vorher gelebt hat als Jude. Und dann spricht er aber von einer neuen Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, durch Jesus Christus kommt. Und das stellt er so sich gegenüber, und wir durften es letzte Woche betrachten. Und diese Gerechtigkeit, die aus Glauben kommt, da habe ich jetzt noch so ein paar Punkte dazu gehabt. Wozu dient die überhaupt, die Gerechtigkeit, die aus Glauben kommt? Gott und die dient dazu, ich habe mir so vier Punkte zu aufgeschrieben. Diese Gerechtigkeit, die aus Glauben kommt, dient dazu, Gott und Jesus zu erkennen, habe ich gesagt, habe ich mal so aufgeschrieben. Und die Kraft seiner Auferstehung zu erkennen. Die Gemeinschaft in seinem Leiden durch Einswerden in seinem Tod zu erkennen. Und letztendlich zu erkennen, dass er auferstanden ist aus den Toten und dass wir auch dahin gelangen zu dieser Herrlichkeit bei Gott. So wie es jetzt aussieht, was der Günther uns letzte Mal so vor Augen gestellt hat, sieht es jetzt so aus, dass Paulus alles daran setzt, sein geistliches Leben auf 180 zu bringen, also so Vollgas zu geben, was sein geistliches Leben angeht. Und er beginnt halt mit diesen Versen, freut euch in dem Herrn. Jetzt kommen wir mal zu unserem Text heute. Jetzt lese ich den mal vor. Entschuldigt bitte, dass ich keine PowerPoint-Präsentation hatte oder gemacht habe. Ich lese den Text jetzt mal vor. Philipper 3, Vers 12 bis 16. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anderes denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Das war jetzt aus der Schlachterübersetzung. Wenn man mal sieht, wie der Paulus in den ersten Versen, die der Günther letzte Woche so behandelt hat, vorgeht, wo er sagt, das wäre alles letztendlich Dreck, was er früher gemacht hat in seinem Leben ohne Gott. und dass das jetzt nicht mehr erstrebenswert ist, sondern dass er jetzt diese andere, diese neue Gerechtigkeit aus dem Glauben hat. Und prinzipiell hat man so den Eindruck, er will jetzt voll durchstarten. Und dann mit den Versen, die wir jetzt heute betrachten, habe ich so den Eindruck gehabt, er bremst hier nochmal ab, ganz kurz. Und er kennt zwar das Ziel immer noch, einmal das Ziel hier auf Erden, Christus ähnlicher zu werden, dieses Hier und Jetzt so sein zu wollen, wie der Herr Jesus war, und auch das Ziel in Zukunft, von dem er hier in diesen Versen schreibt, dass er nämlich Christus Ähnlichkeit im Himmel hat. Da beziehe ich mich jetzt auf den Vers 20 in dem Kapitel 3, und da schreibt er, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von wo wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als Retter. Achso, und weiter geht's. Der unseren Leib der Nichtigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Also letztendlich werden wir diesen Leib der Herrlichkeit so haben, später, wie Christus diesen Leib der Herrlichkeit hat. Das sind so die zwei Ziele. Das eine Ziel jetzt, Christusähnlichkeit hier und jetzt, und später die Christusähnlichkeit im Himmel. Das sind die Ziele, die Paulus so anstrebt. Er weiß aber, dass er jetzt noch hier dieses Dasein auf der Erde ein bisschen fristen muss, um eben Christus ähnlicher zu werden. Denn er schreibt hier nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Mit es ergriffen, dieses Wort es, dient hier dazu, das wieder zu geben, diese vier Punkte, dieses es, Gott und Jesus zu erkennen, die Kraft seiner Auferstehung zu erkennen, die Gemeinschaft in seinem Leben zu leben, in meinem Leben und in seinem Tod eins werden, um das Ziel der Auferstehung aus den Toten zu erleben, sprich um Jesus, mit Jesus in der Herrlichkeit zu sein. Dieses Es, dieses kleine Wörtchen, beinhaltet hier ganz schön viel. Es ist nicht nur, wie gesagt, eine Kleinigkeit, sondern es ist das, dass diese Christusähnlichkeit hier und jetzt und später erfüllt wird. Herr Paulus hat, wie er sagt, das Ziel noch nicht erlangt, hat es noch nicht begriffen. Manche Übersetzungen schreiben, er hat es noch nicht erhalten. Und trotzdem sagt er, wir müssen dem Ganzen nachstreben. Und der Weg, den der Paulus dahin geht, diese Christusähnlichkeit zu erlangen, ist nicht so ein einfacher, schöner Spaziergang, sondern dieser Weg ist alles andere als ein Spaziergang. Er beschreibt es hier als Jagen. Er jagt der Sache nach. Ich weiß jetzt nicht, wenn man also früher als Kind war und Räuber und Gendarm gespielt hat oder was auch immer. Das war schon, manchmal ging es da heftig zur Sache, da ist man rumgeflitzt und hat gekämpft mit den anderen und was weiß ich und sich gegenseitig gejagt. Dieses Wort Jagen ist ein sehr energiegeladenes Wort, ein sehr aggressives Wort eigentlich. Jagen ist jetzt nichts, wie gesagt, für einen Sonntagsspaziergang. Er schreibt, er hat dieses Bewusstsein aber noch nicht ganz erreicht. Er beschreibt es dann mit dieser Jagd oder auch in anderen Abschnitten in der Bibel, schreibt er hier von einem Wettlauf, so ähnlich wie ein Sportler, der einem auf ein Ziel hinzuläuft und dieses Ziel zu erreichen, das beschreibt er als Jagd. Er strebt mit aller Kraft seiner Heiligung zu. Er spannt sozusagen alle seine geistlichen Muskeln an, um dieses Ziel zu erreichen. Er will diesen Preis gewinnen. Er will dieses Ziel haben. Ein Beispiel für diesen Wettkampf finden wir beispielsweise auch in Hebräer 12, Vers 1 und 2a. Ich lese mal vor, Hebräer 12, Vers 1 und 2a. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wie er es hier ausdrückt, diesen Lauf zu gehen, wir müssen Bürden, wir müssen leicht umstrickende Sünde ablegen, wir müssen mit Ausdauer laufen, um diesen vor uns liegenden Wettlauf zu gewinnen. Und das wichtigste Ziel ist, wir müssen auf Jesus schauen. Das ist unser Ziel und nicht irgendwie so ein Lorbeerkranz, so ein goldener auf dem Kopf oder eine Medaille um den Hals. Das ist nicht unser Ziel, sondern der Herr Jesus ist unser Ziel, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und indem wir auf ihn hinschauen, müssen wir diesen Lauf begehen. Und das will Paulus hier so ein bisschen auch in diesen Versen darstellen. Ich bringe jetzt mal einen kurzen Einschub, weil mir ist es in den letzten Malen so Bibelstunde und auch wenn hier über den Philippa oder allgemein in der Bibel der Paulus versucht, den Israeliten oder den Menschen in diesen Städten, wo er rumgereist ist, zu erklären, Gott darzustellen und zu erklären, wie es funktionieren könnte, dann benutzt er sehr oft diese militärischen Begriffe oder diese Begriffe aus dem Hochleistungssport, um Menschen klarzumachen, wie eigentlich das geistliche Leben von uns aussehen muss. Entschuldigt bitte, wenn ich jetzt muss gesagt habe. Ich will das auch gerade noch erklären. Ich sehe es nicht so an, dass es ein Zwang ist oder eine Pflichterfüllung, die wir zu tun haben, sondern es ergibt sich von selbst, dieses Müssen. Versteht mich nicht falsch. Beispielsweise in der Bibelstunde haben wir jetzt Kolosser 2 uns vor Augen gestellt. Da stehen so Begriffe wie Ordnung und Festigkeit. Wenn man so in den Kommentaren liest, das hat ein bisschen was mit der römischen Armee zu tun, die in Ordnung und Festigkeit standgehalten haben und so weiter. Er spricht hier davon, dass man Gewalten entwaffnet hat, dass der Herr Jesus Gewalten entwaffnet hat und über sie triumphiert hat. Der Ralf hat es so ein bisschen beschrieben, wie die Römer früher, wenn sie eine Armee besiegt haben, da mit den armen Kerlen, da, die sie besiegt haben, da durch die Stadt Rom gezogen sind und über sie triumphiert haben. Und letztendlich hat es vielleicht sogar zum Tod von diesen armen Besiegten geführt. Wie gesagt, wie ich gerade vorgelesen habe mit diesem Wettlauf, das ist etwas, was fordert, dass wir eine gewisse Disziplin, eine Selbstzucht, eine Selbstbeherrschung, eine Enthaltsamkeit in unserem Leben haben. Ein Hochleistungssportler, der muss Diät halten, der muss trainieren und das ist nicht leicht, dieses Ziel zu erreichen, wenn du es erreichen willst, da gehört halt einiges dazu. Und ich glaube, dass Paulus tatsächlich diese militärischen oder diese aus dem Hochleistungssport kommenden Begriffe verwendet, um darauf hinzuweisen, wie ernst er diese Sache sieht. Aber auch wahrscheinlich, wie wenn man aus dem Alltäglichen, was um dich herum gerade so ist, den Leuten klar machen will, guckt mal, das machen die Römer so. Die römischen Soldaten, die stehen da in Reih und Glied und sie folgen ihrem Heerführer in die Schlacht, einfach weil es sich so gehört als Soldat, da in die Schlacht zu ziehen, wenn der Heerführer es sagt. Er weist darauf hin, weil es eine ernste Sache ist. Und dadurch, dass er für die damaligen Menschen diese Alltäglichkeiten so ein bisschen beschreibt, ich glaube, das Römische Reich war schon sehr präsent in diesen Städten, wo Paulus war, dass dort immer viele Römer waren und Soldaten waren und dass man schon gemerkt hat, dass es ein militärisches Reich ist und nicht irgendwie so, keine Ahnung, eine schöne Demokratie, wie man sich das vielleicht vorstellt. Er hat dieses diese menschlichen Vorgehensweisen den Menschen vor Augen gestellt, diese Disziplin der römischen Armee oder eines Sportlers, diese Disziplin, um eben darauf hinzuweisen, das muss so sein, damit ich weiterkomme. Ich jage dem Ziel nach. Etwas nachjagen, das kannst du nicht tun, indem du einfach nur denkst, okay, irgendwann könnte ich ja mal loslaufen, sondern du musst wirklich losjagen. Wir wissen das auch von Epheser 6, beschreibt er ja die geistliche Waffenrüstung. Das ist auch wieder sowas, wo er tatsächlich wieder aus dem Militärischen alles heranzieht, was er vielleicht so vor Augen hat, um zu zeigen, wie ernst die Lage ist. Er beschreibt es hier, dass es eben kein Kampf ist gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Er führt es vor Augen, was das alles bedeutet. Das ist keine Kleinigkeit, gegen die wir nicht ankämpfen, sondern gegen die wir standhalten müssen. Und er will unseren Blick, unsere Augen dafür öffnen, wie ernst die Sache ist, dass wir dieses Ziel der Christusähnlichkeit hier und jetzt erreichen und später im Himmel, wie ernst dieses Ziel ist und was man dafür Aufwand, geistlichen Aufwand betreiben muss. Nochmal, es geht mir nicht darum, es ist was Geistliches, es ist nichts Menschliches, diese Disziplin und diese Selbstbeherrschung, diese Enthaltsamkeit, es ist was rein Geistliches. Wir haben ja auch die Frucht des Geistes, da steht es ja auch mit dieser Enthaltsamkeit. Das ist die letzte Frucht des Geistes, Enthaltsamkeit. Oder in anderen Übersetzungen steht da Selbstdisziplin oder Selbstbeherrschung oder Selbstzucht. Diese Wörter stehen da einfach und dieses Wort steht da einfach und es ist eine Frucht des Geistes. Ich will jetzt auch nicht werten, wie hoch das zu bewerten ist, weil die erste Frucht, die da erwähnt ist, ist die Liebe. Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit und so weiter. Diese Selbstbeherrschung steht an letzter Stelle hier, oder diese Enthaltsamkeit. Aber sie steht da. Also versteht mich nicht falsch, es gehört einfach zu unserem Christenleben dazu. Geistlich ist es etwas super Wichtiges. Menschlich gesehen, wenn ich versuche, aus mir heraus Disziplin zu wahren, dann geht das vielleicht eine ganze Weile gut. Das Römische Reich ist eine ganze Weile gut gegangen. Die haben mit viel Disziplin und Enthaltsamkeit und Selbstzucht und was weiß ich, dieses Reich aufrechterhalten. Die haben mit viel Disziplin das Babylonische Reich aufrechterhalten. Die haben mit viel Disziplin das Persische Reich aufrechterhalten. Karl der Große hat lange regiert, aber irgendwann bricht sowas. Menschlich gesehen hat es keinen langen Bestand, diese Selbstdisziplin oder diese Enthaltsamkeit. Es geht eine Weile gut, aber dann funktioniert es eben nicht mehr. Und ich glaube eben, das ist der Unterschied zu der geistlichen Disziplin, die wir wahren sollen in unserem Leben, oder dieser Enthaltsamkeit, die wir wahren sollen in unserem Leben. Weil die hat Bestand, weil diese geistliche, die Frucht des Geistes, die wird ewig sein. Die hört nicht auf. Nochmal, es darf nicht aus mir heraus geschehen, diese geistliche Frucht, sondern es ist diese Selbstdisziplin oder diese Enthaltsamkeit, sondern sie ist von Gott geschenkt. Dessen sozusagen, das sind so Werkzeuge, die uns der Herr Jesus zur Verfügung gestellt hat, die wir haben und die wir nutzen dürfen. Aber immer bedenken, im Herrn Jesus, nicht aus mir heraus. Und das ist das Problem, was wir jetzt haben. Wir sitzen hier, wir haben vor Augen irgendwas, wir sehen, wie die Welt um uns herum ist, aber wir haben vielleicht noch nicht diesen geistlichen Blick für das Ewige. Gestern waren wir mit meiner Familie, sind wir nach Olpe gefahren auf dieses kleine Mikroskigebiet da. Ich gehört hat im Radio, da soll viel Schnee liegen, und dann habe ich gedacht, da fahre ich heute mit meinen Buben hin. Und hier war ja das Wetter so wie jetzt, so trüb, verhangen, bewölkt und was weiß ich. Wir sind über über diese Wolkengrenze gefahren. Ich habe schon dem Marco und der Vero das gerade erzählt, wie schön das war. Du fuhrst da plötzlich aus dem Nebel raus, über dir plötzlich strahlend blauer Himmel, so wie Doras Pulli, so strahlend blau, und du hast nur noch Sonne gesehen und Schnee und hast gedacht, wo bin ich denn jetzt hingekommen? Wie wunderschön. Ich habe dann gedacht, habe dem Herrn Jesus gedankt für die Schönheit seiner Schöpfung und für all das. Und genau so möchte der Herr Jesus unseren Blick öffnen für das, was über uns ist, was über den Wolken ist, sage ich jetzt mal so, was geistlich gesehen uns erwartet. Und Paulus spricht davon, er hat es noch nicht ergriffen. Also finde ich gut, dass er das so sagt, aber er hat trotzdem diesen Kampf, dass er dem Ganzen nachjagt. Es geht nicht darum, menschlich zu siegen, sondern geistlich zu siegen. Menschlich zu siegen, dann würde ich vor euch hier stehen in Montur eines Elitesoldaten mit Stahlhelm, Splitterschutzweste, Handgranate am Gürtel. Ich würde Stiefel anhaben, ich würde ein Gewehr geschultert haben, weil vielleicht jetzt irgendein Feind hier reinkommt und die Versammlung zerstören oder schaden will uns. So ist es aber nicht. Das sind eben geistliche Mächte, wo der Herr Jesus uns vor Augen stellen möchte, gegen die wir anzukämpfen haben, gegen die wir standhalten sollen. Und deshalb hat er uns dieses Werkzeug zur Hand gegeben, die Enthaltsamkeit oder Selbstdisziplin oder Selbstzucht, wie andere übersetzen. Kommen wir zurück zum Text. Nicht, dass ich schon ergriffen habe, aber er jagt jetzt der Sache nach, weil er von Christus ergriffen wurde. Das heißt, Christus hat mal nach diesem Paulus gegriffen. Wir wissen um die Bekehrungserlebnis und das Bekehrungserlebnis von Paulus. Das war tatsächlich sehr spektakulär, muss ich so sagen. Und da hat ihn Gott ergriffen. Da hat ihn Jesus Christus ergriffen und er hat ihn nicht mehr losgelassen, sage ich jetzt mal so. Der hat Paulus vor Augen gestellt, hör mal, du, der Beste der Pharisäer, der Beste nach dem Gesetz, dich greife ich jetzt mal. Und dir zeige ich jetzt mal, was wichtig ist im Leben. Und er ist von Christus ergriffen worden, dass er nicht mehr den Idealen des Gesetzes und des Judentums nachjagen soll, er sollte jetzt Christus nachjagen. Und das tut er auch, indem er das hier sagt. Er hat erkannt, dass dieser Jesus Christus eben dieser siegreiche Heerführer ist, dem ich blind in die Schlacht folgen kann. Der römische Soldat hat es vielleicht gemacht, weil er ein schönes Sold erwartet hat oder vielleicht ihm vielleicht auch sogar irgendein Ehrentitel zugeteilt wird, wenn er da bei der Schlacht gewinnt. Aber er wusste letztendlich nicht unbedingt, ob dieser Heerführer, der ihn jetzt in die Schlacht führt, auch siegreich ihn da reinführt und wieder rausführt. Aber bei Paulus ist es so, diese Gewissheit, ich gehe da jetzt mit dem Herrn Jesus in diese Schlacht und ich werde siegen. Weil, warum? Weil Jesus Christus der Sieger ist und diese Schlacht schon für uns geschlagen hat. Und weil er das eben weiß, dann kann er diesem Herrn Jesus nachjagen, in die Schlacht hinein. Ich hoffe, dass alle, die hier sitzen, den Herrn Jesus schon lieb haben. Ich hoffe, dass die hier sitzen, dass jeder von euch schon mal so ergriffen wurde vom Herrn Jesus. Dass er gemerkt hat, okay, Herr Jesus, boah, dich gibt's wirklich. Dir will ich nachfolgen. Und wenn du den Herrn Jesus noch nicht ergriffen hast oder er dich noch nicht ergriffen hat und bei der Hand genommen hat und gesagt hat, guck mal, ich will dich in ein siegreiches Leben, ein siegreiches, ewiges Leben führen, dann lass dich retten von ihm. Dann wirst du nicht mehr in eine verlorene Schlacht gehen, sondern du wirst in eine siegreiche Schlacht gehen, und zwar in Ewigkeit. Mein Yoshi, ja, ihr seht ihn ja manchmal hier so, wenn er hier so rumflitzt, der ist jetzt nicht so. Ja, er müsste eigentlich Philipp heißen, weil er so rumzappelt. Aber Entschuldigung, Philipp ist alles andere als ein Zappel-Philipp. Aber mein Yoshi müsste eigentlich Zappel-Philipp heißen. Neulich war ich mit ihm einkaufen Dann fing er einfach an zu heulen. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Hat er sich auf die Zunge gebissen oder was ist denn jetzt passiert? Und dann sagt er mir, dann frage ich, Joschi, was ist denn los mit dir? Es war ihm auch sichtlich unangenehm, dass er da weinen musste mitten im Einkaufsladen. Und dann sagt er mir, ja, ich bin so froh, dass der Herr Jesus in meinem Herz ist. So aus heiterem Himmel. Mich als Papa, ich war natürlich erstmal verwundert und gedacht, wie kommt das denn jetzt? Wir haben uns noch nicht mal über irgendwie was unterhalten oder so. Der Joschi aus heiterem Himmel fing da an zu weinen und hatte dieses Bewusstsein, er ist froh, dass Jesus in seinem Herzen ist. Ich habe gedacht, wie schön, als Papa war ich natürlich im Herzen getroffen, habe das sofort der Dorina erzählt. Einfach wunderschön. Der Herr Jesus ergreift uns. Auch wenn der Joschi immer noch ein schrecklicher Zappelphilipp ist und alles andere als, würde ich sagen, ein Engelchen, ist er vom Herrn Jesus ergriffen worden in seinem Leben. Und das hat er in dem Moment irgendwie begriffen. Wunderschön. Paulus schreibt zwar, er hat es noch nicht ganz ergriffen, aber er ist auf dem Weg dahin. Vers 13, nochmals weist er darauf hin, noch habe ich es nicht ergriffen, dieses Ziel, und gibt uns aber auch noch freundlicherweise einen Hinweis, wie wir dieses Ziel erreichen können. Was dazu auch hilfreich ist, nicht nur diese Waffenrüstung, wie er es in den anderen Briefen vielleicht erwähnt, sondern er schreibt, ich lese jetzt mal diese Stelle, Vers 13, Brüder, ich halte mich nicht selbst dafür, dass ich es schon ergriffen habe, eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Vergessen, was hinter uns liegt. Vergessen ist so eine Sache. Es gibt so eine Krankheit, Alzheimer oder Demenz. Die Menschen vergessen einfach. Wenn es ganz schlimm ist, wissen sie gar nichts mehr. Ganz schreckliche Krankheit. Aber in dem Punkt, wie es Paulus jetzt erwähnt, ist es lebensnotwendig für uns als Christen, geistlich lebensnotwendig, zu vergessen, was hinter uns liegt. Und das beschreibt er ja auch in den Versen, die Günther letzte Woche besprochen hat, was er da alles aufzählt, was er da bei den Juden war, der Beste unter den Pharisäern und nach dem Gesetz und was weiß ich. Aber letztendlich achtet er es für Schaden und er achtet es für Dreck. Und am liebsten, glaube ich, würde er das vergessen, was hinter ihm liegt. So beschreibt er es, dass wir uns danach ausstrecken sollen, was vor uns liegt. Nicht nach hinten schauen, nach vorne schauen. Eine interessante Begebenheit, wo der Herr Jesus das auch so ein bisschen darstellt. Nicht so ein bisschen, sondern das so darstellt. Schlagen wir mal auf Lukas 9. Das ist eine interessante Begebenheit. Da steht auch wieder kein Kommentar in meiner Bibel zu diesen Versen. Was dann immer so ist, dass man da selbst drüber nachdenken muss. Aber das tut ganz gut manchmal, selbst drüber nachzudenken. Ich lese mal diesen Abschnitt. Preis der Nachfolge ist er bei mir mit der Überschrift versehen. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagt aber zu einem anderen, da kommt jetzt noch einer, das war der erste, da hat er dem das erzählt mit den Füchsen und Gruben und so weiter. Und dann kommt der nächste, er sagt aber zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Das war der zweite, der ihm da scheinbar begegnet ist und dem er das gesagt, nicht scheinbar, dem er, der, der ihm begegnet ist, dem er das gesagt hat. Und dann kommt noch einer, sagt der Herr Jesus, es sprach aber auch ein anderer. Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Hause sind, Abschied zu nehmen. Jesus sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Also rein menschlich gesehen würde ich jetzt sagen, jetzt hört's aber auf. Ich kann mich doch wohl noch von meiner Familie verabschieden, wenn ich dem Herrn Jesus nachfolgen will. Das ist wohl das Mindeste, dass ich Mutter und Vater umarme und meine Brüder und Schwestern und sage, tschüss, ich gehe jetzt mal mit dem Herrn Jesus mit. Aber selbst da sagt der Herr Jesus, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Ich denke, der Herr Jesus will uns damit mit diesen drei Personen klar machen, was diese Christus-Nachfolge, ihm ähnlicher werden, für uns bedeuten kann. Der Preis der Nachfolge steht hier. Und in diesem gleichen Kapitel vorher, in Vers 9, und zwar im Vers 23, das habe ich auch letztes Mal, als ich was gesagt habe, euch vorgelesen. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und so weiter, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Der Herr Jesus fordert uns auf, wenn wir ihm nachfolgen wollen, dann sollen wir uns selbst verleugnen. Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz täglich auf sich. Und ich glaube, dieses Kreuz, was er hier meint, sind... Also so habe ich es für mich jetzt interpretiert, ist das, was er hier diesen drei Männern gesagt hat, die ihm begegnet sind. Also ich reduziere es mal auf, bei dem ersten sagt er, du sollst dein Hab und Gut, du hast kein Hab und Gut, wenn du mir nachfolgst. Das kannst du vergessen, du hast kein dickes Bankkonto, kein schönes Haus. Wenn du mir nachfolgst, dann hast du nichts, außer mich. Dem zweiten sagt er, dein altes Leben, dein Vater begraben, das lass andere machen, das ist nicht wichtig, das ist alles tot, alles nichts von Wert. Wie brutal eigentlich, gell? Wie pietätslos würden wir sagen. Und dem nächsten sagt er, nicht nach hinten blicken. Familie, was ist das? Wir kennen die Bibelstelle, wo dem Herrn Jesus gesagt wird, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir sprechen. Brutale Stelle, wo er dann sagt, wer ist mein Vater und wer ist meine Mutter und meine Brüder? Hier sind meine Mutter und meine Brüder. Lest mal die Stelle nach, interessant. Erlebt das hier, was er hier diesem Mann gesagt hat. Und noch eins lebt der Herr Jesus, das lesen wir sehr oft in der ersten Stunde vor, Philipper 2, Vers 5 bis 9, denn so sollt ihr gesinnt sein, wie es Christus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte, also Hab und Gut, alles weg, er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, und wurde wie ein Mensch. Und in seinem äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen über alle Namen. Dieses irdische Ziel hat der Herr Jesus uns vorgelebt. Er muss sich ja nicht selbst ähnlich werden, aber dieses, wie Paulus sagt, Christusähnlichkeit, die hat der Herr Jesus uns vorgelebt. Er hat sich selbst entäußert bis in den Tod hinein. Hat alles, hatte nichts. Er hätte vielleicht auch als Zimmermann irgendwie Karriere machen können, keine Ahnung. Aber das war es nicht, was den Herrn Jesus bewegt hat. Er hatte nichts, er hat sich selbst entäußert. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Das ist dann dieses himmlische Jesus ähnlich sein, was der Paulus anstrebt. Wir werden auch neue Namen bekommen, wenn wir im Himmel sind. Vergessen ist etwas Endgültiges. Und Paulus eifert dem nach, was der Herr Jesus vorgelebt hat. Er hat ihn ja persönlich nicht selbst gekannt, sage ich jetzt mal so, wie der Petrus oder der Johannes. Aber er hat sicherlich, bin ich mir ganz sicher, mit den anderen Aposteln viel über Jesus Christus gesprochen. Da bin ich mir ganz sicher, um alles zu erfahren, was denn Jesus gesagt hat so in seinem Leben, was er gemacht hat, Wunder, Zeichen, was so seine Ideale, sage ich jetzt mal, waren. Er wollte wissen, wie dieser Jesus war, und dem jagt er jetzt nach. Aber er sagt, es ist wichtig, dass wir das alte Leben vergessen, endgültig. Ich hatte mal einen Freund, Paolo Mazza, ein Italiener. Wenn ich mit dem spielen wollte, habe ich den immer angerufen, habe gesagt, Paolo, kommst du raus spielen, wir treffen uns da und da. Und die Nummer habe ich vergessen. Das ist jetzt zu lange her. Ich kann mich nicht mehr an die Nummer von Paolo erinnern. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr noch Jugendfreunde habt, an die ihr euch erinnert, wo ihr die Nummer im Kopf hattet, obwohl ich mir Nummern sehr gut merken kann. Diese Nummer habe ich vergessen. Vergessen ist etwas Endgültiges. Und Paulus sagt, das ist wichtig, dass wir das vergessen, was hinter uns ist, und uns ausstrecken nach dem, was vor uns ist, nämlich dieses Ziel, Christus ähnlicher zu werden. Das Ganze, was ihn sein ganzes Leben begleitet hat bis zu seiner Bekehrung, diese Karriere, die als Pharisäer da vorne wegzulaufen, das hat er vergessen und hat er hinter sich gelassen. Und wieso hat er das so gemacht? Auch wieder dem Herrn Jesus folgend, wie er es beschreibt in Hebräer 12, ab Vers 2b bis 3. Wir haben schon mal Hebräer 12 eben gerade angelesen. Und da geht's weiter. Der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet in euren Seelen und in euren Seelen ermattet. Paulus nimmt den Herrn Jesus hier absolut als Vorbild und sieht, dass der Herr Jesus irgendwas haben musste. Warum er das alles getan hat. Natürlich, er ist Gottes Sohn, es war der Plan Gottes, uns Menschen zu retten. Und trotzdem spricht er hier von einer vor ihm liegenden Freude. Der Herr Jesus und Gott, der Vater im Himmel, die haben sich darauf gefreut, endlich wieder das gerade zu machen, was krumm geworden ist durch den Sündenfall. Darauf haben die sich gefreut. Und hat dann das Kreuz erduldet, wie es hier steht, um diese Freude zu erreichen. Und der Paulus schreibt ja auch, oder der Autor des Hebräerbriefs, damit ihr nicht ermüdet in euren Seelen ermattet und eure Seelen ermatten. Also wir müssen ein Ziel vor Augen haben als Christen. Ich sage es nochmal wieder, mit dem Müssen meine ich jetzt nicht bitte fleischliches Müssen, bitte versteht mich nicht falsch, geistliches Wollen, Müssen. Das müssen wir vor Augen haben, sonst laufen wir nicht richtig, sonst jagen wir nicht richtig dem Ziel nach. Die größte aber unter ihnen ist die Liebe, nochmal darauf hinweisend. Der Herr Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, was das größte Gebot denn sei. Da sagt er nicht irgendwas von Selbstbeherrschung und Selbstdisziplin und so weiter, sondern er spricht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinem Verstand oder all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das größte Gebot. Und daraus folgt dann eben dieses, ich will dem Herrn Jesus nachjagen. Paulus hat das Ziel vor Augen und jagt diesem Ziel, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung, wie er es hier schreibt, in der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus nach. Diesen Kampfpreis, also das ist wieder dieses zweite, einmal jetzt und hier Christus ähnlicher zu werden, und das zweite, dann Christus ähnlich zu sein im Himmel, wo wir umgestaltet werden, gleichförmig wird sein Leib der Herrlichkeit, gleichförmig dem Leib seiner Herrlichkeit. Dieses Ziel, das weiter hinter dem Tod liegt, das will er auch erreichen, der Paulus. Und in Vers 15 spricht er die, ich sag's mal so, echten Gläubigen an, indem er sagt, lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anderes denkt oder anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Paulus handelt das hier in einem Satz ab, was vielleicht in manchen Gemeinden ganz scheinbar ein Riesenproblem ist. Ich will es auch nicht kleinreden, sondern ich will es so sagen, dass der Heilige Geist letztendlich uns in alle Wahrheit führt. Und wenn wir in manchen Dingen vielleicht was anders denken, wie er hier das schreibt, auch lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. So gesinnt sein, dass wir der ganzen Sache nachjagen und dieses Ziel vor Augen haben. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Also Gott kann dir und mir, wenn wir vielleicht mal geistlich auf den falschen Weg geraten, auch das offenbaren und uns wieder zurechtbringen, dass wir wieder in der Spur laufen, sage ich jetzt mal so. Es ist ein Thema in manchen Gemeinden, dass da viele andere Meinungen herrschen, vielleicht auch falsche Meinungen. Aber da überlässt es Paulus Gott, dass er das diesen Gläubigen offenbaren wird. Doch wovon? Vers 16, doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Er sagt hier im Prinzip in diesem Vers 16, ich lese ihn nochmal, doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Ich übersetze es jetzt mal so, für mich habe ich mir das so übersetzt, egal wo du stehst im Glauben, egal wo du stehst, wie geistlich du gereift bist, halte fest am Weg Gottes. Lass es nicht los, weil wenn du das tust, dann wirst du weiter geistlich reifen. Aber wenn du sagst, okay, ich habe mich bekehrt, alles schön und gut, ich gehe sonntags in die Kirche, in die Gemeinde, in wo auch immer hin, in den Gottesdienst, in die Versammlung, was auch immer. Und das war's dann für mich in meinem geistlichen Leben. Ich komme ja in den Himmel. Ist das nicht der Weg, den der Paulus hier anstrebt? Er spricht hier ja davon, er jagt der ganzen Sache nach. Halt, aber er sagt, egal wo du stehst, wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Wenn du klein im Glauben bist, dann bleib auf dem Weg mit dem Herrn Jesus und du wirst groß werden im Glauben. Nicht was äußerlich Sichtbares, wie gesagt, das ist was Geistliches, groß werden im Glauben. Das erlebt jeder für sich in seinem Herzen. Und er verwendet hier so ein Wort aus dem Maurerhandwerk, die sogenannte Richtschnur. Und lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln. Die Richtschnur, der Karl-Heinz hat es gelernt, gell, den Beruf Maurer, oder? Nicht? Entschuldigung. Gab's auch Richtschnüre, okay, Entschuldigung. Ich habe ja jetzt eine Garage gebaut, habe ich es mal mit der Richtschnur probiert, habe es nicht hingekriegt. Ich habe dann eine Wasserwaage genommen, weil die Strecke zu groß war. Das Problem war nämlich, dass die Richtschnur durchhing ein bisschen. Ich versucht habe, den Stein immer tiefer zu klopfen, weil der dachte, er muss doch zu der Richtschnur passen. Die Richtschnur ist eine Schnur, die dem Maurer vorgibt, wie eine Mauer entlanglaufen soll, dass sie gerade wird und in gleicher Höhe ist. Und er sagt, lasst uns nach dieser Richtschnur wandeln. Und das ist ein gerader Weg, den Gott uns vorschlägt und nicht irgendwie ein krummer Weg. Und dieses Wandeln ist auch wieder aus dem Militärischen, dieses griechische Urwort Wandeln heißt eigentlich in Reih und Glied laufen, wie die römischen Soldaten eben damals in Reih und Glied liefen und nicht aus der Reihe tanzen. Dieses Wandeln bedeutet, lasst uns dieses Ziel vor Augen haben nach der Richtschnur, die Christus ist. Wie er gelebt hat, so sollen wir leben in unserem Leben. Und dasselbe erstreben. Und das ist egal, wo du stehst im Glauben, sagt er hier, doch wozu wir auch gelangt sein mögen. Bleib in Reih und Glied und wandel unbeirrt weiter mit Christus als Richtschnur in deinem Leben. Und nicht aus der Reihe tanzen und nicht stehen bleiben, sondern Fortschritte machen im Glauben. Nicht aus uns heraus, sondern indem wir uns in Christus bewegen. Ein Schriftsteller Adams hat mal gesagt, Zufriedenheit ist das Grab des Fortschritts. Wenn ich zufrieden bin mit meinem Christendasein und nicht weiterkommen möchte, weil ich sage, es ist doch schön bequem, so wie ich lebe, dann nehmen wir uns doch auch hier den Paulus insofern als Vorbild. Einmal sagt das ja, werdet meine Nachahmer. Das ist ja sogar der Vers 17, Entschuldigung. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder. Als ich das mal gelesen habe, habe ich gedacht, ist der arrogant, der Paulus. Aber der meint es nicht so, werdet meine Nachahmer, sondern er meint, schaut mich an, ich möchte Christus nachfolgen von ganzem Herzen. Ich jage ihm nach, weil ich Christus als Vorbild habe, der eben so gelebt hat. Alles weggegeben hat, sich komplett entäußert hat. Zufriedenheit ist das Grab des Fortschritts. Auch in meinem Glaubensleben ist das so. Der Petrus, ich lese noch mal eine Stelle aus dem 1. Petrus 2, Vers 2 und 3 vor, der drückt es etwas weniger militärisch aus, diese ganze Sache. Er drückt es viel sanfter und auch sehr schön aus. Auch aus dem Leben heraus, ein Bild hat er da gegriffen und zeigt uns das. Und er sagt, und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Wenn ihr das schon mal gesehen habt, wie so ein kleines Kerlchen, so ein Baby nach der Muttermilch gierig sein kann, da wundert man sich manchmal, was ist denn da los? Wie so ein kleines wildes Tier, was da unbedingt die Milch jetzt haben will. Und der Petrus spricht hier aus dem Leben und sagt, guckt euch dieses neugeborene Kind an, das begierig ist nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Und das haben wir geschmeckt, dass der Herr gütig ist. Wir haben uns mal von ihm ergreifen lassen. Das haben wir alle geschmeckt, dass der Herr gütig ist. Und dann lasst uns jetzt danach ausstrecken, nach dieser vernünftigen und unverfälschten Milch. Lasst uns das Ziel vor Augen behalten und so kämpfen, dass wir siegen. Nicht aus uns heraus, sage ich nochmal, sondern das, was Christus vorgelebt hat, leben. Ein schöner Vers, der Verlobungsvers meiner Schwiegereltern, 1. Korinther 15, Vers 57. Und damit schließe ich. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich wiederhole ihn. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus.